Gebet nur zu Beginn. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort lesen dürfen, dass wir da was davon hören dürfen, dass ich Gedanken weitergeben dürfte, was mir du einfach ans Herz gelegt hast. Ich möchte Danke sagen für den Einzelnen, was da ist, und ich danke dir auch ganz besonders für den Wein und das Brot, das was neben uns jetzt steht, wo wir uns wirklich im Anschluss daran erinnern dürfen, was du für uns getan hast, als Erinnerung an dem, was du für uns verbraucht hast, diese Errettung erwirkt hast, und dass wir das einfach im Glauben annehmen dürfen. Ich möchte dich bitten jetzt für die Zeit und dich bitten, lieber Vater, dass du durch deinen Geist zu uns redest. Amen. So, wie auch Christopher Giving vor ein paar Wochen bei seinem letzten Besuch erzählt hat, dass er im Urlaub und durch das Erlebte im Urlaub auf das Thema gekommen ist, zu seiner letzten Predigt, die was er bei uns in der Gemeinde noch gehalten hat, so bin auch ich im Urlaub. Beim Lesen meines jährlichen, meist ist das eins oder ein einziges Buch im Jahr, was ich lese, das lese ich meistens im Urlaub, weil da habe ich die Zeit davon, so bin ich auch auf dieses Thema gekommen. Und ist mir so eigentlich noch nie irgendwie aufgefallen und habe auch so noch nie aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, obwohl ich diesen Text schon so oft gehört habe. Und seit einigen Wochen kommen ja wir als Geschwister der Gemeinde in der Bergmannsmission durch Geschwister aus der Gemeinde Bergmannsmission an Sonntagen und auch an Donnerstagen in den Genuss von den reichlichen Ernteerträgen, die was viele heute halt in ihren Garten haben. Äpfel, Birnen, Nektarinen haben wir schon gehabt, Gurken haben wir schon gehabt im Gottesdienst, Äpfel in allen möglichen Sorten und Größen. Und die reiche Ernte von einigen Geschwistern wird mit uns, allen anderen Geschwistern in der Gemeinde geteilt. Geschwister teilen mit Geschwistern. Und das ist gut so. Und es ist eine liebevolle und freundliche Geste untereinander. Und darum vorweg an alle, die was einfach diese Möglichkeit wahrnehmen, diesen Dienst an uns allen zu erweisen, ein herzliches Danke für einen Teilen, für einen Geben. Und aufgrund des Wetters her, wo wir sehr, sehr viel Sonne und doch sehr wenig Regen gehabt haben, sind von manchen Früchten des Feldes schlechte Ernten hervorgekommen. In vielen Gegenden oder bei vielen ist der Mais vertrocknet, Gemüsesorten sind vertrocknet oder haben nicht den gewünschten Ertrag gebracht. Aber auf der anderen Seite, von den vielen guten Ernten sind wir schon in den Genuss gekommen. Eben wie Äpfel, Obst und auch Weintrauben. Befreundete Weinbauern von uns, einige trinken auch den Wein von ihnen privat, von der Familie Bennersdorfer, die haben bereits mit der Weinernte schon begonnen. Der Trockenheit zum Trotz, der vielen Sonne wegen, sind die Trauben so schnell und so bald reif geworden. Und dass sie da erst letzte Woche sie mit der Weinbäuerin getroffen und sie hat gesagt, so früh haben sie noch nie Wein gelesen wie heuer. Aufgrund des Wetters, der klimatischen Bedingungen in diesem Jahr, hat es dazu geführt, dass der Wein so schnell reif geworden ist. Auf der anderen Seite habe ich gestern im Internet gelesen, dass in Deutschland in vielen Weingegenden die Weinbauern jammern, weil der Wein nicht die gewünschte Qualität hat. Er ist zwar viel Sonne, dadurch wieder sehr süß, hat aber sehr wenig Säure. Also das ist wieder die andere Seite. Aber es ist sehr viel gewachsen, es ist eine gewaltige Ernte heuer. Zumindest bei diesen befreundeten Weinbauern. Und anders dagegen geht es einem Winzer in dem Buch, was ich eben gelesen habe, der hat leider ein anderes Problem. Und dieses Buch oder diesen kurzen Text aus dem Buch, was ich im Urlaub gelesen habe, lese ich euch jetzt kurz vor. Dort heißt dieser Winzer wirklich Jones. Der Jonas hat das kurz gelesen und gemeint, das ist eher betroffen, aber es ist nicht so. Sondern es geht um den Winzer Jones. Und dieser stand an den Spalieren und erkannte, dass es Probleme gab. Seine Trauben stöhnten. Blätter hingen herab, Reben ließen die Köpfe hängen, lustlose Muscatella-Beeren seufzten im Chor. Der Winzer hörte ihnen eine Weile zu und entschied sich, dann das zu tun, was Winzer seit Anbeginn des Weinbaus immer schon getan haben. Er sprach mit seinen Pflanzen. Es war Zeit für einen Winzerboss zu einem Zweiggespräch. Er stellte einen Stuhl zwischen die Reihen, nahm seinen Strohhut ab, setzte sich und forderte sie auf. Na gut, Jungs, was ist los? Warum seid ihr so trübsinnig? Diesen Wein hatte ich mir anders vorgestellt. Zuerst sprach niemand. Endlich gab sich eine schlanke Ranke einen Ruck. Ich kann einfach nicht mehr, platzte sie heraus. Ich drücke und presse, doch die Trauben wollen einfach nicht kommen. Die Blätter hüpften, als andere Zweige zustimmend nickten. Ich bringe noch nicht mal eine Rosine zustande, bekannte einer. Ich bin traubenunfruchtbar, schimpfte ein anderer. Verzeiht, wenn ich rührselig werde, brachte es aus einem anderen heraus. Aber meine Lasten sind so schwer, ich bin so müde, dass meine Rinde schon absplittert. Winzer Jones schüttelte seinen Kopf und seufzte. Kein Wunder, dass ihr Jungs so unglücklich seid. Ihr versucht etwas zu tun, das ihr gar nicht tun könnt. Und vergesst das zu tun, wozu ihr erschaffen wurdet. Hört auf, die Frucht zu erzwingen. Ihr müsst bloß am Weinstock hängen und mit dem Stamm verbunden bleiben. Reißt euch zusammen, ihr werdet staunen, was ihr alles hervorbringen werdet. Dann stellt er diese Frage. Sie glauben, dass dieses Gespräch zu weit hergeholt ist? Diese Frage hat mich auch beschäftigt. Ist diese Geschichte zu weit hergeholt? Oder hat es doch mit uns persönlich etwas zu tun? Oder kann es mit uns persönlich etwas zu tun haben, was da geschrieben steht? Was hat das mit der Gemeinde zu tun? Was hat das mit dir und mir zu tun? Aber es tut sehr viel mit uns, dieses Wort, diese Frage. Bei uns in der Gemeinde hört man laufend die Sprüche oder Meldungen, wie zum Beispiel, bei uns in der Gemeinde tut sich nicht viel, keiner kommt zum Glauben, oder der oder jeder kennt sich noch immer nicht in der Bibel gescheit aus, der und derjenige kommt nicht regelmäßig in die Gebetsstunde, am Sonntag war er wieder nicht da, das ist so deprimierend, man redet und redet und ladet ein, aber es kommt nicht, manche glauben, sie sind donnerstags Gebets- und Bibelstunde befreit, und. Und ich glaube, dass ich mit dem, was ich jetzt gesagt habe, sie jeder, glaube ich, irgendwie weiß, von was ich rede. Und es ist davon vieles gut gemeint, dass man den anderen motiviert, am Gebetsleben, am Gemeindeleben teilzunehmen. Eben wenn man sich einmal in der Woche in der Gebetsstunde trifft, dass die Kinder in die Jungschau gängen und so weiter und so fort. Und es ist auch unsere Aufgabe, dass man sich auch gegenseitig da ermutigt, aber auch ermahnt. Genau dann, wenn man es eben nicht tut. Und darum glaube ich, dass sich jeder weiß da herin, was ich da meine, von dem, was ich da jetzt gesprochen habe. Und darum lese ich jetzt mit euch den Bibeltext, den was wir vorhin schon gesungen haben. Und dieser Bibeltext, um was es da geht, lesen wir in Johannes Evangelium Vers 15, die Verse 1 bis 11. Ganz ein bekanntes Gleichnis, Jesus hat immer oder sehr viel zu den Menschen in Gleichnissen gesprochen, weil er denen Menschen erklären wollte, was er meint. Dies zu verbildlichen, hat er einfach irgendwelche Bildgeschichten gebracht, Gleichnisse gebracht, mit denen die Leute früher was anfangen haben können. Und die Leute haben alle da früher auch mit Weinbau was anfangen können. Sie haben gewusst, was ein Weinstock ist, sie haben gewusst, was eine Rebe ist, sie haben gewusst, was eine Frucht ist. Und darum hat er in diesem Zusammenhang zu den Menschen damals gesprochen. Und dort heißt es in Johannes 15, ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock. Das ist übrigens die letzte Ich-Bin-Aussage von Jesus Christus. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt, und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass sie viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ich glaube, dass herein niemand sitzt, der was noch nie von dem gehört hat, was er jetzt vorgelesen hat oder das noch nie gelesen hat. Oder ist das für ihn neu da herin? Oder für irgendwen überhaupt neu? Ich glaube nicht. Und doch habe ich das schon so oft gelesen. Und eins ist mir dabei noch nie aufgefallen. Und darum möchte ich den Fokus von dieser Predigt auf ein bestimmtes Wort richten, das was der Schlüssel zu dem ist, was eigentlich dieses Gleichnis aussagen will. Und zwar ist das Wort, ein kleines Wort, das was in dem Gleichnis, was ich vorgelesen habe, 12 Mal vorkommt. 12 Mal kommt das Wort bleiben oder bleibt in diesem Gleichnis vor. Es sind nur 8 Verse von diesem Gleichnis. Es sind immerhin 8 Verse, in denen es 12 Mal vorkommt. Und ich denke, dass es wirklich ein wichtiger Grund sein muss, warum dieses Wort so oft vorkommt. Die Rollen in dem Gleichnis sind klipp und klar verteilt. Gott, der Vater, ist der Weingärtner. Jesus Christus bezeichnet sich selbst als der wahre Weinstock. Er ist der Weinstock. Und wir, an Christus gläubige Menschen, seine Jünger sind was? Sind die Reben. Richtig. Diese 3 kommen in diesen Weinstock vor. Und dann gibt es noch die Frucht. Gott, der Vater, ist der Weingärtner. Er ist der was das Sagen hat. Er ist der Chef. Er ist der Schöpfer. Ihm gehört der Weingarten. Er hat den Weingarten angelegt, pflegt und beschützt ihn. Er hat den Überblick, den Durchblick und er kümmert sich um die Reben. Die sind eben wir. Und jede Rebe, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jene, die Frucht bringen, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht hervorbringen. So haben wir es gelesen. Er ist souverän und er macht keinen Fehler. Er sieht alles und handelt demnach entsprechend. Um sein Ziel zu erreichen, gute Früchte zu haben. Das ist der Sinn. Und Jesus Christus, sein Sohn, ist der wahre Weinstock. Einen besseren und perfekteren Weinstock, also die Grundlage für einen Wein, gibt es eigentlich nicht. Er ist der Weinstock schlechthin. Alles ist durch ihn und in ihm entstanden, wissen wir aus dem Wort. Und so ist auch das Verhältnis Weinstock und Rebe. Alles ist durch ihn und in ihm erschaffen. Er hat alles Nötige für uns, um jede, aber wirklich auch jede Rebe, das sind eben wir, Gläubigen zu versorgen, damit gute Frucht hervorgebracht werden kann. Und wir sind die Reben. Der Weingärtner hat einen guten Wein gepflanzt und er wartet auf die Früchte. Er will Früchte sehen. Und so wie auch heute noch Weingärtner zur Schere greifen und auch zur Schere greifen müssen, um befallene, schlechte Reben zu entfernen, so wird Gott Reben entfernen müssen, die keine Frucht bringen. Es ist so. Darum verwendet Jesus dieses Gleichnis. Weil jeder früher sowas anfangen hat können. Für uns tut man sich schon ein wenig schwerer, weil keiner von uns einen Wein geworden hat. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß man, dass man einen Wein auf so wenig zusammenstutzt, wo du denkst, gibt's denn das auch? Der wird zusammengestutzt und somit wird auch das Bestmögliche aus diesem Weinstock heraus. Kommen. Nur so, wenn ich wenig zurückschaue, kommt nicht viel Ernte raus. Also Gott muss zur Schere greifen und befallene schlechte Reben zu entfernen. So wird Gott Reben entfernen müssen, die keine Frucht bringen. Das klingt auf den ersten Blick doch ziemlich bedrohlich. Gott läuft mit dem großen Messer oder mit der Schere herum, um mich abzuschneiden und auf den Komposthaufen oder ins Feuer zu werfen, wenn ich keine Frucht bringe. So kann natürlich ein Gedanke gleich hochkommen. Wir wissen auch aus dem Wort eine harte Aussage von Jesus selbst. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, sind eben nur Menschen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Was auch Gott damit gemeint. Muss ich mich jetzt zwanghaft anstrengen, gute Frucht zu bringen, um nur ja nicht Gottes Gartenschere zum Opfer zu fallen? Um was für Früchte geht's denn da überhaupt? Um was für Früchte sind hier überhaupt gemeint? Was sind denn gute Früchte? Was sind schlechte Früchte? Oder gar keine Frucht? Im Galaterbrief gibt der Apostel Paulus klare Antworten darauf. Was gute Früchte sind, aber auch was schlechte Früchte sind. Er schreibt dazu, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, diese schlechten Früchte, als das sind Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch zuvor gesagt habe. Und sage noch zuvor, dass die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Tickt sie mit dem, was wir vorher gesagt haben. Schlechte Früchte werden weggeschnitten. Reben, die was keine Frucht bringen, werden weggeschnitten. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Galater 5, 19 bis 22. Die guten Früchte, die der Weingärtner hegt und pflegt, an denen er sich freut oder Freude hat, die uns Christen auch gut anstehen, sind also Liebe. Liebe für den Nächsten, die das Beste für den Nächsten eben sucht. Freude, die immer Widerstand über Gottes Herrlichkeit. Freude über unsere Rettung. Friede, die nicht von äußeren Bedingungen abhängig ist, wenn es uns gerade gut geht, finanziell alles läuft, das Leben läuft, die Kinder sind gesund. Friede, die nicht von äußeren Bedingungen abhängig ist. Geduld, die manchmal uns so sehr schwer fällt. Freundlichkeit, und zwar auch dann, wenn ich jetzt gerade keine Zeit habe. Oder wenn ich was anderes tun will. Wenn ich unter Zeitdruck bin. Güte, die was verzeihen kann und annehmen kann. Und nicht wieder alles vierer kramt, was vielleicht vor zwei, drei oder nur länger hinten passiert ist. Güte, die verzeihen kann. Glaube, als tiefe Hoffnung auf Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Er ist souverän. Verlieren wir oft aus dem Blickfeld. Er macht keinen Fehler. Er hat alles im Griff. Sanftmut, die was sehr oft mit Schwäche zu verwechseln ist. Warum haut er denn nicht endlich einmal am Tisch und sagt einmal die Meinung? Warum scheißt er denn nicht einmal zusammen? Sanftmut, die nicht mit Schwäche zu verwechseln ist, sondern auch aus der inneren Stärke kommt und eben Keuschheit. Eine grob bei uns im Westen, sage ich mal, eine sehr selten gewordene Tugend, die was man immer mehr in Vergessenheit geratet. Das Ganze ist eine schöne lange Liste. Und die meisten der hier genannten Früchte sind ziemlich unspektakulär auf den ersten Blick. Uncool. Fad. Sanftmut. So heißt das. Freundlichkeit, Liebe, so oft gehört. Aber warum ist das für Gott so wichtig, diese Frucht? Warum ist das für ihn so wichtig, dass das alles in der Bibel steht, so wie wir es jetzt gelesen haben? Es hat einen Grund. Es ist sein Maßstab. Es ist seine Welt. Wir sind seine Geschöpfe. Und es ist für ihn wichtig, dass das so ist. Weil das einfach den Unterschied zu dem Mann, was ich vorgelesen habe, ausmacht. Stellen wir uns einmal jetzt Folgendes vor. Ein Mann sieht in einer großen bekannten Stadt, nehmen wir New York her, manche waren da heuer schon, eine spektakuläre und sehr ansprechende Fernsehwerbung, und zwar im Hauptabendprogramm, die zu einem besonderen Gottesdienst in der Stadt New York einlädt. Die Werbung ist professionell, modern, ansprechend gestaltet und immer wieder ist diese Werbung im Hauptabendprogramm zu sehen. Die lassen sich was leisten, dass sie so eine große Werbung machen. Und darum beschließt er, dieser Mann, weil er so beeindruckt ist, in den Gottesdienst zu kommen. Auch für den Gottesdienst selbst sind keine Kosten und Mühen gescheut worden. Alles ist bis ins Letzte durchdacht worden, abgestimmt worden, vom Parkplatzanweiser, Einweiser bis zur professionellen Musikband, ein Top-Prediger, über den der Mann auch im Internet recherchiert hat, wer das überhaupt ist, und wo er schon über geredet hat und wenn der schon über geredet hat, sehr beeindruckend. Und natürlich auch nach dem Gottesdienst dieses anschließende Buffet. Alles ist top und alles ist super vorbereitet und der Mann ist schwer beeindruckt. Nach dem Gottesdienst möchte der Mann gerne mit den Menschen sprechen, die was aus der Gemeinde sind, will mit ihnen ins Gespräch kommen, weil er ist ja neu dort. Und egal, wen er aber von denen angesprochen hat und auch anspricht, immer erhält er eine unfreundliche, eine patzige Antwort oder er wird einfach ignoriert. Es ist keine Zeit für ihn. Es interessiert sich nicht für ihn. Und jetzt stellt sich die Frage, und die stelle ich jetzt uns, glaubt ihr, dass dieser Mann nur mehr in die Gemeinde oder in den Gottesdienst kommen wird? So, das Spektakuläre ist ja das, warum das er kommen wird. Aber die Frucht hat einfach gefällt. Diese Liebe, diese Freundlichkeit, eigentlich das, was eigentlich das Christsein ausmacht oder was man irgendwo erwartet, das ist ihm nicht da gewesen. Darum habe ich zuerst gesagt, im ersten Augenblick sind solche Früchte eher fad, uncool. Aber genau das macht eben den Unterschied zu einem anderen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, was das Problem an schlechten Früchten ist? Man kennt den Spruch oder diese Redewendung, Oder die Bauernweisheit, wie man es halt sehen will. Ein fauler Apfel macht andere faul. Nicht nur, dass manche Reben keine Frucht oder keinen Trag bringen, sondern es gibt da schlechte Früchte. Und schlechte Früchte sind ein Problem. Nicht nur, dass sie sicher und schlecht sind, sondern weil sie ansteckend sind. Wenn eine Rebe von einem Schädling befallen ist, zum Beispiel den Traubenwickler, so heißt so ein Schädling, oder die sogenannte Reblaus, der europäische Weinbau war fast damit zugrunde gegangen an der Reblaus, Mittelalter, wenn das nicht weggenommen wird und auch verbrannt wird, damit keine anderen weiteren Reben befallen werden, wenn das nicht gemacht wird, dann werden die anderen befallen. Das ist einfach so. Und das ist die mühevolle Aufgabe vom Weingärtner. Und das ist sicher nicht leicht, wenn du Sachen wegzwicken musst oder wegschneiden musst. Der Weingärtner will Frucht haben. Und er freut sich an der Frucht. Er erwartet auch Frucht. Aber eine schlechte Frucht unter guten Früchten, die kann er einfach nicht dulden. Das ist so. Und beim Weinanbau, dann ist das jedem bekannt. Wenn jeder mal eine gescheite Weinzeile gesehen hat, große Weinzeile, was da Trauben drin hängen, und da schwimmen ein paar. Aber beim Weinlesen sind wir mal dabei, da haben wir genau die Sachen rausgezwickt, die was nicht schön waren. Und da kommt eine ganze Menge zusammen. Aber wenn du es nicht machst, hast du am Ende gar nichts. Dann hast du nur schlechte Sachen. Und nichts Gutes mehr. Darum ist das dringend notwendig. Aber auch die, eben wie ich schon vorher vorgelesen habe, die schlechten Früchte von Paulus sind ansteckend. Sie saugen dem Körper die Kraft aus und infizieren andere mit ihren Hass, Maßlosigkeit, Boshaftigkeit, Feindseligkeit, schlechte Gerede, es ist ansteckend. Beim ersten Mal vielleicht noch nicht, beim zweiten Mal schon leicht und beim dritten Mal ist man schon wieder mehr dabei. Im Wort Gottes lesen wir auch, schlechter Umgang verdirbt den Charakter. Manchmal sind eben schmerzhafte Eingriffe nötig, damit Schlimmeres vermieden werden kann. Und Eltern wissen es sehr gut. Und der Jonas pausenlos vor dem Computer sitzt und ständig sich im Internet bewegt und ich da nicht eingreifen würde, glaube ich, ist das nicht gut für ihn. Und ich weiß, dass das nicht gut für ihn ist. Wenn mein Kind sich pausenlos Süßigkeiten und ungesundes Zeugs einjagt und er hat eh schon 70 Kilo mit 13 Jahren, dann ist das nicht gut. Und ich glaube, mit dem Bild kann jeder irgendwas anfangen. Das ist einfach nicht gut. Und da braucht es einen Einschnitt. Da muss man einmal sagen, so, jetzt reicht's. So geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. Und für das Kind, ist das cool für das Kind? Der, was das gewohnt ist, dass er den ganzen Tag im Computer sitzt. Der blärt sicher gleich. Nein, das ist gemein. Verstehst mich nicht. Das ist lustig. Jeder tut das. Oder wenn ich einmal versuche, dass ich ihm eine gesunde Ernährung vorsitze. Oder sag so, jetzt reicht's einmal, du bist eh schon weit zu dick. Oder du hast zu viel Kilo. Oder hast genau das Gegenteil, du musst mehr essen, weil es ist nichts. Warum machen wir denn das? Warum machen wir das? Warum ist es uns nicht wurscht, was mit unseren Kindern passiert? Weil wir die Kinder lieb haben. Richtig, ganz richtig, Helga. Warum sagt Gott bis jetzt und nicht weiter und schneidet oft eine? Im Sinne vom Wein. Weil er uns lieb hat. Wenn er sieht, dass wir geradewegs auf dem Baum zu fahren, dann wird er nicht zuschauen, wie wir auf unserem Baum zu bewegen, sondern wird versuchen oder wird uns daran hindern, bis zu einem gewissen Grad. Aber er lässt uns dennoch unseren freien Willen. Die Kinder selbst oder das Kind selbst findet es oft blöd und übertrieben. Aber eben, wie Helga schon gesagt hat, dahinter steht die Liebe und das Verantwortungsbewusstsein meiner Verantwortung als Vater oder Mutter. Und das genau trifft auf uns alle zu. Und im Leben von uns Erwachsenen ist es oft genauso oder manchmal genauso. Wir wollen Spaß und sehen oft nur das Naheliegende. Und die drohende Gefahr bleibt uns oft verborgen oder wollen wir nicht sehen. Und wir deuten dann oft schmerzhafte und leidvolle Umstände des Lebens eher als Strafe. Oder wir reden von Versuchung. Aber ich habe noch nie einen gehört, der was sagt, das sind eigentlich Veredelungsmaßnahmen von Gott. Der was das aus diesem Gesichtspunkt sieht, das sind Reinigungsmaßnahmen. Damit gute Früchte werden daraus können. Das hört man ja ganz selten. Was aber ist, wenn Gott, der Weingärtner meines Lebens, mich auch mal schmerzhaft beschneidet mit dem Ziel, dass er ihm mehr Frucht bringen kann, dass er mich kultiviert, veredelt, mit dem Ziel, mehr Frucht zu bringen? Was ist, wenn das, was ich erst einmal als Leid oder Unglück oder als Prüfung oder Versuchung meines Lebens abgestempelt hat, eher mal so versuche zu sehen, dass das mit meiner Zukunft zu tun hat. Dass ich dadurch vielleicht in ein tiefgründigeres Leben starten kann. Der Weinberg, bei Wein, Reben, können nur Frucht bringen, wenn der Weingärtner darauf achtet, dass die Rebe gute Frucht bringt. Der Weinstock selbst ist perfekt. Es gibt keinen perfekteren, makelloseren, heiligeren als Jesus Christus. An dem liegt es nicht. Und wie können wir es dann schaffen, dass wir gute Früchte bringen? Und das wird in diesem Gleichnis mit diesen 12 Worten so deutlich und kommt irgendwie ganz klar raus. Aus uns selbst können wir es nicht. Er sagt doch selbst, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, es ist auf der einen Seite so einfach, aber oft zu schwer. Denn die Lösung ist, bleiben. Einfach bei Jesus bleiben. Fest mit ihm verbunden sein. Haben wir vorher gesungen. Wenn wir fest mit ihm verbunden sind, bleiben, bleibt, das ist die Lösung. Und so, darum wird es so oft in diesem Gleichnis auch angeführt und beschrieben und geschrieben. Die Rebe, die fest am Weinstock verbunden ist, bringt automatisch Frucht. Sie erhält alles, was dazu notwendig ist vom Weinstock. Aber nur dann und nur so lang, solange sie auch mit dem Weinstock verbunden ist. Wenn es nicht dran hängt, dann ist es vorbei. Marius hat einmal vor kurzem eine Blume hergezeigt, was frisch ist, und wenn es in einer Stunde oder nach einem Tag oder zwei Tagen, wie es halt dann ausschauen wird. Viele von uns haben einen Garten und viele von uns machen einen Osterstrauch. Und wir sind ein Bergbaugebiet. Und zur Barbarafeier im Winter schneidet man gerne mal was ab. Ein Apfelzweig. Ein Zweig, ja. Und dann steckt man dann ins Wasser. Und wenn das hier hat, dann blüht dieser Zweig noch an Weihnachten. Aber hat vielleicht schon mal was das gesehen und da hat schon mal erlebt, dass da mal Frucht entstanden ist. Die Blüte ist ja da gewesen. Wir haben sie schon oft blühere die Sachen abgeschnitten und wo hingestellt. Was ist immer passiert? Es verwelkt. Es vertrickert, es verdorrt, das kannst du nach einer gewissen Zeit wegschmeißen. Es ist so. Es verwelkt nur dann nicht, wenn es mit dem Stock, mit dem Stamm verbunden ist. Und mit diesem Gleichnis, mit diesem Bild, hat jeder was anfangen können, den was Jesus das erzählt hat. Mit dem können wir auch was anfangen. Das ist uns klar. Das verstehen wir. Darum hat Jesus so geredet zu den Leuten, damit sie es verstehen. Aber wenn die Rebe nicht mehr am Weinstock ist, dann gibt es Probleme. Das ist uns logisch. Dann funktioniert da was nicht. Und dadurch können wir dieses Wort, das was im ersten Augenblick oder vorhin hart geklungen hat, eben, dass es abschneidet und wegwirft und verbrennt wird, vielleicht nicht mehr so bedrohlich, sondern eher ermutigend. Ich brauche keine Angst haben. Er sagt einfach, bleibt an mir. Und ihr werdet die Früchte des Geistes bringen. Aber wichtig ist, dass wir genau hinhorchen, bleiben. Mit was ist bleiben gemeint? Bleiben sagt wirklich, bleiben bei ihm bleiben, ständig verbunden sein. Und nicht nur in seiner Nähe sein. Er sagt da nicht, wer ab und zu mal in den Gottesdienst geht. Er sagt da nicht, wer auf meinem Namen getauft ist. Oder der, was sich irgendwann, irgendwo mal bekehrt hat. Oder wer täglich das Vaterunser betet. Oder der, was zumindest keinen umbringt im Leben. Nein, bleiben ist ganz was anderes. Es ist im Grunde ganz einfach, aber auf der anderen Seite irgendwo oft doch so schwer. Das Anwachsen wie die Rebe an dem Weinstock, so sollten es mir auch sein. Wir sollen mit ihm verbunden sein. Die meisten von uns haben eine Kaffeemaschine daheim. Einen Vollautomaten, man drückt drauf, der Kaffee wird frisch gemahlen und dann kommt der Kaffee raus. Und manche haben eine tollere Kaffeemaschine. Du machst sogar noch Milch heiß und es kommt ein Mischraum dazu und ein Cappuccino. Und das ist voll super, das Ding. Aber wenn das Ding nicht am Strom angesteckt wird, wird das nicht mehr funktionieren. Es geht nicht. Obwohl das perfekte Teil da ist. Aber es funktioniert nicht, wenn es an der Kraftquelle, in dem Fall Strom, angesteckt worden ist. Und die Kraftquelle Gottes ist sein Sohn Jesus Christus. Und wenn wir mit ihm nicht verbunden sind, dann wird es nicht funktionieren. Punkt. Wir brauchen da nicht jammern oder umherzempern da herin. Es funktioniert anders nicht. Wir brauchen auch nicht nach mehr suchen. Es reicht das. Wenn du einen ganzen Tag in Kuhstall verbringst, wirst du am Ende, am Abend, nach was riechen? Nach Kuhstall. Und wenn du einen ganzen Tag in einer Parfümerie verbringst, wo es gut duftet, nach was wirst du riechen? Angenehm nach dieser Parfümerie. Und genauso ist da auch, wenn du mit schlechtem Umgang ständig konfrontiert wird es ziemlich schwer sein, dein Christenleben auf drei zu bringen. Aber wenn du mit Leuten zusammenkommst, die was auf Gott hören, wird es vielleicht einfacher. Oder ist es nicht vielleicht, sondern es ist einfacher. Und wenn du mit Jesus verbunden bleibst, wirst du auch von dem was mitkriegen, was wie er Jesus ist und wie er ist. Und aus eigener Kraft kriegen wir es nicht auf drei. Jesus wird uns nicht weggestoßen und sagen, jetzt bist du schon wieder da. Sondern Jesus sagt, höchstens, schön, dass du da bist, bleib da. Ich freue mich, dass du da bist. Du kriegst von mir alles, was notwendig ist. Und zwar kriegst du so viel, dass du anderen das weitergeben kannst. Warum macht sie denn ein Missionär auf, wenn ihm die Leute wurscht waren? zu denen, was er geht, die was noch nie von Jesus gehört haben. Warum macht sie das? Er hat Entbehrungen, er lebt meistens schlechter als wieder heim. Warum macht er denn das? Aus Liebe. Und woher kommt diese Liebe? Von Jesus. Und darum ist es auch wichtig und auch nötig, dass Jesus, wie der Moritz heute schon gebetet hat, dass er Raum in uns gewinnen kann. In unserem Innern. Raum in unseren Herzen, wie man es so sagt und wie man es so oft hört. Aber es ist auch genauso wichtig, dass der äußere Raum passt. Und das ist ihm seine Idee von der Gemeinde dahinter. Der äußere Raum, wo man mit ihm zusammenkommt. Wo man mit anderen Geschwistern zusammenkommt, die was dieselben Interessen oder Grundinteressen haben, eben, dass sie Jesus kennen und lieb haben. Die verschiedenen Veranstaltungen, Angebote in der Gemeinde, auch in Umgebungen und in Gemeinden in der Umgebung, so würde ich sagen, ist so ein äußerer Raum. Und außen und innen bedingen sie immer. Wenn der äußere Raum nicht passt, du ständig Bibel liest, aber du hast nur Schrott um dich, wird das irrsinnig schwierig. Aber wenn du zwar im Äußeren bist, aber nicht im Inneren die Verbindung zu Jesus hast, wird das genauso schwierig. Es funktioniert, es geht alles Hand in Hand. Und wenn ein Weinstock oder Weinrebe abgeschnitten wird vom Weinstock, dann wird sie vertrocknen. Die Verbindung muss einfach bleiben. Und ohne der Verbindung wird es eben nichts werden. Und ohne Verbindung zu ihm wird mein und dein Leben keine Frucht bringen. Punkt. Und man verwechselt oft Erfolg mit Frucht. Es sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Erfolg kann er haben ohne Gott. Beruflich, privat, ohne Jesus. Aber Frucht, Freundlichkeit, Liebe, wie soll ich das auf drei bringen aus mir aus? Das sind zwei gewaltige Unterschiede, die was man oft verwechselt. Den positiven Ertrag, das ist die Frucht. Das, was ein Leben oder mein Leben mit Jesus hervorbringt. Das ist das, was bleibt, wenn wir eines Tages zu sterben. Und das ist das, was er nur dann noch zählt, wenn wir im Himmel sind. Das ist die Frucht. Und es gibt eben verschiedenste Möglichkeiten, wie wir bei Jesus bleiben können. Anbetung, Gebet haben wir schon gehabt. Fürbitte, Stille, Fasten, Gottes Wort lesen, darüber nachdenken, Erklärungen suchen. So wie Moritz das gesagt hast, mit dem Dogmatik studieren. Auf Fragen Antworten suchen. Nicht, das verstehe ich nicht, was ich da lese. Wir haben es noch nie so leicht gehabt wie jetzt, dass wir auf die Fragen, wenn wir was nicht verstehen, dass wir da eben Antworten finden. Du brauchst nur einen kleinen Text von Vers ins Google einschreiben und dir hast alle Textverse mit Parallelstellen auszusuchen. Du kannst Fragen eintippen, du kannst zu Themen Projekten auszusuchen, du findest alles. Es war noch nie so leicht und jeder hat es in seiner Hosentasche, diese Möglichkeit. Jeder hat es am Smartphone und kannst tippen. Wir haben es noch nie so leicht gehabt, dass man für die Antworten auch Fragen findet. Zu den Fragen auch Antworten findet, so würde ich sagen. Nun muss das von uns kommen, dieses Bleiben. Gott zwingt uns nicht, dass wir bei ihm bleiben. Er sagt uns nur, wenn wir nicht bleiben, haben wir ein Problem. Dann bringen wir keine Frucht oder schlechte Frucht. Und das hat Konsequenzen. Und Gott spricht ihm durch die Bibel zu uns und nicht durch die Kronenzeitung, durch den Wetterbericht oder durch irgendwas anderes, sondern in erster Linie durch die Bibel. In Vers 7 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Denk nicht, dass Jesus hier meint, dass er unsere sämtlichen Wünsche erfüllen wird, solange wir nur in irgendeiner Art mit ihm verbunden sind. Sondern, wenn unser größter Wunsch es wird, oder unser Wunsch es wird, bei Jesus nah zu sein, bei Jesus zu bleiben, ihm wollen wir gefallen, ihm wollen wir durch unser Leben Ehre machen, dass alles, was er sagt, wir ernst nehmen, und das wollen wir versuchen zu tun. Wir wollen immer mehr von seinem Wort erfahren, und nehmen es deshalb auch hungrig auf. Wir lesen es auch. Wir suchen nach unseren Fragen auch Antworten. Irgendwann werden wir ganz automatisch die Wünsche Gottes auch mit übernehmen. Und dann kriegt dieser Vers auch die richtige Bedeutung. Was ihr wollt, wenn Gottes Wollen auch unser Wollen wird, dann wird es mir kriegen, wenn wir darum beten. Wenn seine Anliegen auch unsere Anliegen sind. Wenn wir um das bitten, was Gott eigentlich auf dem Herzen hat, was wir bitten sollen. Er wird es uns nicht verweigern. Und dann ist nur im der letzte Punkt, im Vers 9, bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das ist der einzige Ausdruck, wie man Gottes Liebe zeigen kann. Das ist Gehorsam. Und Liebe und Gehorsam geht Hand in Hand. Und kein Weg führt an der Liebe vorbei, wenn wir nicht gehorsam sind. Ohne Gehorsam geht es nicht, dass wir lieben können. Und wenn wir nicht gehorsam sind, bleiben wir nicht in ihrem Punkt. Es ist so. Es geht nur in die zwei Sachen. Es geht nicht darum, dass wir zwanghaft besessene Christen wären, die guten Früchte aus sich selbst produzieren wollen und glauben, auch dies zu können. Wir können es nicht. Wir scheitern. Das will Jesus an diesem Gleichnis zeigen. Wenn sie mit mir verbunden sind, geht es in die Hosen. Dann vertrickelt es und es wird nichts. Darum sagt er, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit ihm, im Umkehrschluss, können wir alles tun. Wir haben alles, was wir brauchen. Und damit wir eben wissen, wo, wann und wie wir in den einzelnen Situationen ein Gehorsam aussieht, müssen wir das Wort, die Bibel, einfach kennen. Jeden für uns ist klar, dass man den anderen umbringen darf. Aber es gibt oft kniffligere Fragen, die was nicht so offensichtlich im Wort stehen, du sollst es nicht tun oder du darfst es nicht tun. Sondern da muss man schon ein wenig nachdenken drüber. In Situationen, wo man als Christ auch genauso kommen kann. Wenn ich das mache, ist das richtig oder ist das falsch? Wie schaut mein Gehorsam aus? Aber allein schon der Wunsch, gehorsam zu sein und dem nachzufragen, zeigt ja, dass man ja auf dem richtigen Weg da ist. Wenn es uns egal ist, dass man irgendwas dann ist, was man gar nicht hinterfragen, ist das jetzt gescheit oder nicht gescheit, ist das richtig von Gott oder nicht, sagt, dass es uns wurscht ist. In der Gegenwart Jesu ergeben sich die Früchte ganz automatisch. Und ein letztes, das was die Frucht eines Weinstocks einfach von anderen Früchten unterscheidet ist, zum Beispiel Obstbaum, wo ein Apfel umhängt und dann nur Apfel und dann nur Apfel, dass eine Traube, also eine Traube an sich, aus vielen einzelnen Beeren besteht. Die Traube wird abgeschnitten und die Traube und die Beeren hängen halt immer an der Traube. Das ist die Frucht vom Weinstoß. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Denkanstoß, weil eine schöne Traube entfaltet eine Schönheit erst dann, wenn viel Beeren drauf sind. Das ist doch ein Sinnbild oder ein Bild für die Gemeinde. Wenn da nur ein Beer umhängt, ist zwar schön, schaut es eher ja, wenn komisch aus. Als wäre eine Traube, wo vielleicht viel kleine um uns sind. Jesus will keine Einzelkämpfer und wir sollen ja keine Einzelkämpfer sein, weil wir auch, es einfach nicht funktioniert. Keine Solistenchristen, sondern wir sind einfach eine Jüngerschar. Und diese Jüngerschar zusammengefasst in diesem Raum, in dieser Gemeinde, sind eben wir. Deshalb halten wir die Verbindung. Bleiben wir dran. An Jesus und an seiner Gemeinde, denn die Reben kann nicht ohne Weinstock sein. Und wenn sie erst einmal weg ab ist, abgebrochen ist oder wie auch immer, dann schaut es wirklich sehr schnell alt aus. Die Söhne Mannheims kennen viele aus der Hitparade, singen in einer Liedstrophe: Alles, was zählt, ist die Verbindung mit dir und es wäre mein Ende, wenn ich diese Verbindung verliere. So heißt das in einem Liedtext von diesen Musikern. Das Bleiben in der Verbindung mit Jesus Christus ist die Garantie für ein spannendes, vielleicht auch nicht immer leichtes oder sicher kein leichtes, aber auf jeden Fall ein fruchtbares Leben. Frucht bringen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und der wohl bekannteste Psalm in der Bibel ist der Psalm, was glaubt? 23, genau. Und der Psalm 23 fängt an, der Herr ist mein Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und wie endet der letzte Vers? Psalm 23, der Vers 6, hat nur 6 Verse. Genau. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Deshalb bleibt dran, bleiben wir dran. Am Dranbleiben hängt's. Und dranbleiben bringt's in dem Fall. Soweit die Gedanken.